Nochmal mit dem Wochenvers für diese Woche aus Matthäus 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Es wird ja jetzt ab nächsten Sonntag dann die Passionszeit beginnen und da wollen wir heute ein wenig gucken, wie das zu uns passt, wie das zu uns kommen wird. Und es wird heute auch nochmal besonders um das Lamm gehen, deswegen war dieses Vorspiel heute Morgen. Als nächstes möchte ich mit Ihnen beten und bitte Sie, dass Sie dazu aufstehen. Vater, wir sind gekommen, um uns hier für dich zu versammeln, vor dir, um vor deinen Thron zu kommen, um dir Anbetung, Lobpreis und Ehre zu bringen. Und wir bitten dich, dass du jetzt hier bist, mitten unter uns, dass du bei den Kindern im Kindergottesdienst bist, bei den Gottesdiensten in dieser Stadt und in diesem Land. Es soll um deine Ehre gehen, um deinen Preis, deinen Ruhm. Sei du hier, segne du uns bitte. Amen. Wir wollen das erste Lied singen. Für mich gingst du nach Golgatha, alle drei Strophen. Jeden Sonntag haben Sie ja am Eingang diesen Zettel bekommen, wo drauf steht, worum es heute gehen wird. Und wer da schon reingeguckt hat, hat schon gesehen, dass es heute um die Offenbarung gehen wird. Und Pastor Arne Völkel hat die Überschrift für diesen Sonntag genannt, das Buch mit den 7 Siegeln. Ich freue mich unheimlich auf heute, bin sehr gespannt, was wir heute dazu hören werden. Und in diesem Buch mit den 7 Siegeln geht es auch darum, wer es öffnen kann, wer würdig ist, dieses Buch zu öffnen. Und ich möchte dazu einen Text lesen aus Johannes 5, die Verse 22 und 23 und den Vers 30, wo es um den Vater und den Sohn geht und die Macht, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Da heißt es: Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und in Vers 30 heißt es noch: Ich kann nichts von mir aus tun, das sagt Jesus. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich finde das sehr tröstlich, dass wir einen gerechten Richter haben und einen Jesus, der würdig ist, das Buch zu öffnen. Wir wollen nochmal singen zusammen, O Haupt voll Blut und Wunden, und dabei wollen wir auch die Sammlung einsammeln, die heute bestimmt ist für die Gemeinde.
Das Buch mit den sieben Siegeln. Wir hören die Lesung des Predigttextes aus Offenbarung 5. Und zwar wird es zunächst um die Verse 1 bis 6 gehen und später dann um die Verse 7 bis 14. Ich lese jetzt Offenbarung 5, 1 bis 6. In der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme fragte: Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Aber es gab niemand, der es öffnen und hineinsehen konnte, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Ich weinte sehr, weil niemand würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da sagte einer der Ältesten zu mir: Weine nicht. Der Löwe aus dem Stamm Juda und Nachkomme Davids hat den Sieg errungen. Er ist würdig. Er wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Da sah ich direkt vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und vom Kreis der Ältesten, ein Lamm stehen. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Liebe Gemeinde, das Buch mit den sieben Siegeln, das ist sprichwörtlich geworden. Wenn wir keinen Zugang zu einer Sache finden und nicht verstehen, was gemeint ist, sagen wir: Das ist mir ein Buch mit sieben Siegeln. Und schon in diesen ersten Versen dieses Buches oder des Kapitel 5 aus Offenbarung tauchen wahrscheinlich ganz viele Fragen bei uns auf. Wir sagen: Was sind das für Gestalten? Was ist das für ein Engel? Was sind das für Ältesten? Irgendwie alles relativ unverständlich. Das Buch mit den sieben Siegeln, so hat man deswegen auch die ganze Offenbarung genannt, dieses letzte Buch des Neuen Testamentes. Und lange Zeit war es auch umstritten, dieses Buch überhaupt in den Kanon der neutestamentlichen Bücher aufzunehmen. Die frühen Christen haben sich dann doch dafür entschieden und gesagt: Nein, diese Offenbarung des Johannes, dieses apokalyptische Buch, darf nicht quasi draußen bleiben, nur weil es schwer verständlich ist. Sondern gerade im schwer Verständlichen könnte sich das offenbaren und uns zeigen, was für uns als Christen und diese Welt von größter Bedeutung ist. Wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, dann gibt es viele unterschiedliche Meinungen dazu. Diese vielen verschiedenen Meinungen entzünden sich meist an einzelnen Aussagen. Das sieht der eine so, der andere so. Und es gab jede Menge Überlegungen und Voraussagen, wie was zu verstehen sei und wann was geschehen würde. Nun, alle diese Voraussagen waren verkehrt. Was können wir von diesem Buch mit den sieben Siegeln dann mitnehmen? Was bedeutet es für uns als Christen, als Gemeinde Jesu heute und was bedeutet es für die Menschen um uns herum? In diesem Text erschließt sich uns ganz Wesentliches. Denn dieses Buch handelt wie kaum ein anderes in seiner Zuspitzung von Jesus Christus, von dem Herrn, an den wir glauben als Christen. Dieses Buch handelt von Jesus Christus, der kommt, seine Gemeinde zu trösten, der nicht kommt, um die Völker und Menschen zu erschrecken, aber der erscheinen wird, um gerecht zu sprechen, Gericht zu halten, die Menschheit zu erlösen von dem Bösen. Dieses Buch oder dieses Verständnis ist mir ein Buch mit sieben Siegeln. Über dem Sprichwort haben wir den Zusammenhang vergessen, aus dem dieses Sprichwort genommen wurde. Es ist diese Vision des Johannes. Die Frage, vor der er steht, wird ihm zur Not. Wer kann die Siegel brechen? Fragen wir uns, was in diesem versiegelten Buch steht, das vor- und rückseitig beschrieben ist, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, denn normale Buchrollen waren immer nur von einer Seite beschrieben. Dies ist vor- und rückseitig beschrieben und damit ist schon etwas ausgedrückt von der Fülle dessen, was es enthält. Man könnte vielleicht sagen, alle Bücher der Welt reichen nicht aus und sogar sämtliche Editeien dieser Welt ganz egal, wo die Teile stehen, die können diese Information nicht fassen, die Jesus Christus, die Gott, der Schöpfer dieser Welt, in Händen hält, in die er Einsicht hat, die ihm offenbar sind. Obwohl in diesem versiegelten Buch das richtende Urteil Gottes steht und obgleich sein Öffnen, das macht dann der weitere Bericht der Offenbarung deutlich, dass das Öffnen des Buches die christliche Gemeinde in Leiden führen wird. Und obgleich das so ist, begehrt Johannes, dass es aufgetan werden soll. Der Gedanke, das Buch mit den 7 Siegeln könnte verschlossen bleiben, ist ihm unerträglich. Auch das, glaube ich, unterscheidet uns ein wenig heute von Johannes. Wir denken in der Regel, wenn wir an die Zukunft und das Denken, an das Kommende uns vorstellen, ist ja gut, wenn es noch ein bisschen dauert. Dann haben die anderen den richtig dicken Ärger und wir nicht. Nicht wahr? Das Öffnen des Buches wird für die Gemeinde Jesu Leid bedeuten. Und dennoch wünscht sich Johannes zutiefst, dass es aufgetan wird. Denn es ist nicht nur Leid für die verfolgte Gemeinde Jesu, sondern es ist Erlösung für die Völker dieser Welt. Es ist der Sieg des Christus über all das Böse. Er ist der Sieg Gottes über die Macht der Finsternis. Es ist das Offenbarwerden des Kreuzes vor allen Menschen, allen Völkern, allen Nationen. Und was wir als Gemeinde Jesu heute noch feiern, als christliche Gemeinde in der Karzeit, in der Passionszeit, was wir vielleicht als Eingeweihte verstehen und was uns bedeutsam ist, das wird offenbar werden für alle Menschen. Und jeder Mann wird erkennen und jede Frau, dass Christus der Herr ist. Und alle Völker werden niederfallen und diesen Herrn anbeten. Dass dies geschieht, ist die Sehnsucht des Johannes. Und darum weint er, weil da niemand ist, der das Buch öffnen kann, die Siegel brechen. Denn geschieht dies nicht, so sieht Johannes, dann bleibt Gottes Urteil über diese Welt verborgen. Aber dieses Urteil Gottes über diese Welt zu hören, ist für uns heute Morgen wichtig und ist für die Menschen dieser Welt entscheidend. Ich sagte, das Buch der Offenbarung ist ein Trostbuch. Es ist entgegen seinem Image kein Buch, das dem Menschen Angst machen will. Es will uns nicht in Furcht und Schrecken versetzen und es will von uns auch nicht gebraucht sein, den Menschen draußen Angst zu machen und sagen, pass mal auf, all das kommt. Sondern es ist quasi die letzte Einladung Gottes an die Menschen, sich für ihn zu entscheiden, sich ihm anzuvertrauen, damit sie das Leben finden, hier und das ewige Leben. Dies ist das Urteil Gottes über den Menschen. Es ist das Urteil des Lammes Gottes über den Menschen. Doch zunächst kann Johannes in dieser Szene Jesus nicht sehen. Von Jesus ist hier nicht die Rede. Sein Name wird nicht genannt. Und weil Johannes in dieser Szene zunächst Jesus nicht schauen kann, ist er ganz verzweifelt. Ist Christus nicht dort? Ist er nicht im Himmel? Ist er das nicht? Dann ist der Glaube vergebens. Dann bleibt das Buch geschlossen. Aber wer spricht dann recht? Das Leben hier auf der Erde, ihr Lieben, das kann man auch ohne Glauben ganz glücklich erleben. Und vielleicht sitzt der eine und andere heute Morgen hier, der sagt, ja, ich bin ja mal in einem Gottesdienst. Vielleicht bist du eingeladen, ich höre mir das mal an. Aber eigentlich bin ich mit meinem Leben ganz zufrieden. Ich bin recht glücklich. Das finde ich toll. Gratuliere. Denn tatsächlich, das Leben hier auf Erden kann auch ohne Glauben ganz glücklich sein. Und darum, so denke ich, warten ja auch so wenig Menschen darauf, dass wir als Christen sie mit dem Glauben beglücken. In dieser Hinsicht sind wir ja enorm erfolglos. Kaum jemand wartet darauf, dass wir sie mit dem Evangelium beglücken. Weil ganz so unglücklich, wie wir vielleicht meinen, sind viele Menschen gar nicht. Aber wozu das Evangelium verkünden und den Tod Jesu, wenn es nichts gibt, was uns radikal und unüberbrückbar von Gott trennt? Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Du bist, so gut es dir gehen mag, radikal, unüberbrückbar von Gott getrennt. Und du und wir sehen nicht scharf genug, wenn wir meinen, das Leben hier zu bewältigen, sei die große Herausforderung unseres Menschseins. Und wir Christen liegen falsch, wenn wir meinen, unser Auftrag in dieser Welt sei es, zum Gelingen dieses Menschseins hier auf der Erde beizutragen. Und das sei unsere vorrangige Aufgabe und der große Vorteil des Glaubens. Ich glaube und bin überzeugt durchaus, dass Christsein das Leben hier zu einem Gewinn macht und dass es unser Leben reich macht, mit Gott auf dieser Erde zu leben. Aber ich bin nicht der Meinung, dass das die entscheidende Herausforderung ist, die zu verkünden unsere Aufgabe bedeutet. Denn dass es uns gut geht, dass das Leben gelingt, dass wir vernünftig miteinander umgehen, das ist ein Angebot der Lebensbewältigung. Und Angebote zur Lebensbewältigung gibt es ohne Zahl. Und nicht jedes dieser Angebote ist schlecht. Wir sind jetzt ja im Jahr der Stille unterwegs und natürlich beschäftige ich mich in diesem Jahr ganz besonders intensiv auch damit. Dann lese ich manch Christliches und ich lese manch anderes. Und ich muss sagen, hier und dort findet man gleicherweise gute Übungen, zum Beispiel zur Entspannung. Hier wie dort finde ich gute Anleitungen, zur Ruhe zu kommen. Hier wie dort finde ich gute Übungen zur Entspannung oder zur Meditation. Was macht überhaupt den Unterschied? Den Unterschied macht wieder nicht, dass es uns hier gut geht auf die eine oder andere Weise, sondern den Unterschied macht doch, ob es da einen Gott gibt, einen Herrn, der unser Gegenüber ist. Ich sag's mal so, du kannst gut alleine durchs Leben kommen, aber du kommst nicht alleine durch den Tod. Da schaut Johannes in der Mitte des Thrones ein Lamm. Er sieht nicht, wie es hinzugebeten wird, sondern es ist bereits da. Das Lamm steht für Jesus, der der Tradition nach wie ein Lamm zur Schlachtbank seiner Gerichtsstätte auf Golgatha geführt wurde und seinen Mund nicht auftat. Christus ist also bereits da. Dort steht das Lamm in der Mitte des Thrones. Christus kommt also nicht erst jetzt zu Gott, sondern er ist schon bei ihm. Und für Johannes erfüllt sich in dieser Vision seine Hoffnung, die er in einem seiner Briefe, der gleiche Johannes hat auch noch 3 Briefe geschrieben und ein Evangelium, war also Schriftsteller. Dieser Johannes hat 3 Briefe geschrieben und in einem dieser Briefe, im 1. Kapitel 3, Vers 2, da sagt er,
einmal wird es soweit sein, dass wir Gott sehen, wie er ist. Das ist seine große Hoffnung gewesen. Und jetzt selbst, in diesem Moment erkennt er Jesus in dieser Vision dort stehen als das Lamm Gottes. Als gleichnishaftes Bild. Gott sehen, wie er ist. Christus schauen, wie er ist. Das Lamm. Das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Gott sehen, wie er ist, und er schaut das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist unser Gott. Ihm verkünden wir. Den Gott, der sich um deine Schuld kümmert, dessen Herz brennt, weil du von ihm getrennt bist, der menschlich gesprochen keine Nacht ruhig schläft, weil er sich sorgt um diese Welt. Das Lamm ist würdig und fähig, das Siegel zu brechen, denn es hat den Tod überwunden und führt alle, die an Jesus glauben, ebenfalls dorthin. Du kannst allein durch das Leben kommen, sagt ich, aber nicht alleine durch den Tod. Das Lamm Gottes, Jesus Christus, er hat den Tod überwunden und nur wenn wir uns an ihn hängen, kommen wir da hindurch. Christus hat den Tod überwunden und führt alle, die an ihn glauben, ebenfalls zu diesem Leben. Zu diesem Leben in Gottes Herrlichkeit. Das ist das äußere Zeichen, das uns gegeben wird, das äußerte Zeichen dafür, was Gott für uns getan hat, ist sein Blut für uns vergossen. Das äußere Zeichen für viele Menschen, abstoßend wie kaum etwas andere, Christus ans Kreuz genagelt, elend verblutend. Dieses äußere Zeichen der Liebe ist das Blut. Aber der innere Beweggrund ist tatsächlich die Liebe. Wir haben das eben in dem Eingangslied gehört, das eingespielt wurde. Was war da sein Anliegen? Das Anliegen Gottes, des Lammes, war, dass nicht eins verloren gehen sollte. So endet dies Lied. Das ist die innere Bewegung der Liebe Gottes, dass nicht einer verloren geht. Das Lamm zeigt in dieser Vision, und das ist das Nächste, was ich sehr bedeutsam finde, das Lamm zeigt kein Gefühl des Zorns. Es zeigt auch nicht den Wunsch nach Rache. Es öffnet die Siegel vielmehr, um sich Menschen aller Völker, Nationen und Rassen zu erwerben. Das Buch mit den sieben Siegeln wird überhaupt nicht geöffnet, um zu vernichten, sondern um sich Völker aller Menschen, aller Menschen aller Völker, aller Rassen zu erwerben. Das Lamm ist auch jetzt noch Lamm fromm. Aber niemand ist ihm gleich. Aus seinem Tod folgt sowohl Gnade als auch Gericht, die im göttlichen Buch beschrieben sind. Jetzt fallen die Siegel ab und es wird offenbar, wie gnädig Gott an dem Menschen handelt und wie mächtig er ihrer Bosheit widerspricht. Und davon handelt das Buch der Offenbarung allerdings auch, wie mächtig Gott der Bosheit der Menschen widerspricht. Und wie mächtig Gott der Bosheit des Satans, des Bösen, widerspricht. Darum diese manchmal ja wie Science-Fiction wirkende Beschreibung des Kampfes Aber es geht in diesem Kampf nie um eine Gleichwertigkeit zwischen Satan und Gott. Dieser Kampf ist längst ausgestanden. Es sind nur noch Rückzugsgefechte des Feindes Gottes, der am Ende seine Kapitulation eingestehen muss, die am Kreuz schon längst besiegelt ist. Und darum, so glaube ich, will uns dieses Buch der Offenbarung zuallererst nicht zu irgendwelchen Spekulationen anleiten, sondern zur Anbetung führen. Ich sagte, das Lamm, das Johannes sieht, ist weder getrieben vom Gefühl des Zorns noch von dem Wunsch nach Rache. Es ist noch immer Lamm fromm. Und das Blut, das es vergießt, die Wundmale sind ja an dem Lamm, dem geschlachteten Lamm erkennbar und sichtbar. Das Blut des Lammes besänftigt Gott nicht, sondern das Blut des Lammes sagt uns, Gott verzichtet auf Rache an den Mördern. Gott ist nicht Nutznießer der Gewalt, sondern Jesu Kreuz fordert unmissverständlich zum Gewaltverzicht auf. So verhält sich das Lamm. Um sich zu erwählen und zu erlösen die Menschen dieser Welt. Nicht Gott ist Nutznießer der Gewalt, sondern wir sind Nutznießer seiner Gnade, seiner Zuwendung, seines Gewaltverzichts. Wir profitieren von seiner Güte. Du profitierst von der Güte Gottes. Ich profitiere von dieser Güte Gottes, der zugehen lässt. Weil sein Ziel nicht ist, mich oder dich zu verderben, sondern sein Ziel ist, zu erlösen. Darum ist für uns die Botschaft der Vergebung unserer Schuld die Frohbotschaft. Ein Gott, der nicht vernichten will, sondern ein Gott, der auf Gewalt verzichtet, dass wir lernen, unser Gewissen seinem Willen zuzuordnen, unsere Entscheidung an seinem Willen auszurichten, seinen Geboten, sein Gebot der Nächstenliebe zu leben. So wird das in mörderische Absicht vergossene Blut Jesu unter der Hand Gottes zum Zeichen der Versöhnung. Unter der Hand Gottes wird das in mörderische Absicht vergossene Blut Jesu zum Zeichen der Versöhnung. Niemand derer, die Jesus ans Kreuz nagelten, ob weltlicher oder geistlicher Obrigkeit, hatte das auf dem Schirm. Das Lamm ist mit den Zeichen des am Kreuz gelittenen Herrn versehen. Aber es trägt auch andere Merkmale, die seine königliche Hoheit ausdrücken. Und die werden hier auch beschrieben, denn dieses Lamm, Vers 6, dieses Lamm ist nicht wehrlos. Es ist friedfertig, aber keineswegs wehrlos. 7 Hörner sind ihm gegeben, Zeichen der Überwindermacht gegen die, die ihn angreifen. Und 7 Augen sind sein, die Vision erinnert an Sacharja 4, Vers 10, also Altes Testament, der Prophet Sacharja 4, Vers 10. Da ist schon einmal von diesem Lamm die Rede. Und die 7-Zahl verrät dort, alles ist vor Christus enthüllt und aufgedeckt, weil das Lamm in Gottes Geist und Vollkommenheit steht. 7 Hörner, 7 Augen. Alles ist vor ihm offenbar.
Und wir wollen jetzt in einem ersten Teil Gott anbeten. Und wir stehen vor diesem Gott, dem vor dem alles offenbar ist, der aber nicht kommt, uns zu verderben, zu vernichten, uns Böses zu tun. Der nicht auf Rache aus ist, sondern auf Barmherzigkeit. Der dich und mich aber fragt, wo hältst du dich auf? Der uns die Augen dafür auftun will, dass diese Welt die Botschaft des Evangeliums braucht. Nicht damit es ihr etwas besser geht, sondern weil wir den Christus brauchen, um vom Leben durch den Tod zum Leben zu kommen. Lasst uns anbeten, Gottes Lamm.
Yeah.
Soll nicht alles sein mit Anbetung. Es geht noch weiter. Und es geht auch noch weiter mit der Predigt. Wir wollen jetzt auf die Verse 7 bis 14 hören. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und nahm die Buchrolle aus seiner rechten Hand. Und als es sie genommen hatte, warfen sich die vier mächtigen Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und eine goldene Schale mit Weihrauch. Das sind die Gebete der Menschen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet, und mit deinem vergossenen Blut hast du die Menschen für Gott erworben. Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden über die Erde herrschen. Dann sah und hörte ich Tausende und Abertausende von Engeln, eine unübersehbare Zahl. Sie standen mit den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten um den Thron und riefen mit lauter Stimme: Würdig ist das geopferte Lamm, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Ruhm und Preis. Und ich hörte alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer laut mit einstimmen: Preis und Ehre, Ruhm und Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm für immer und ewig. Die vier mächtigen Gestalten antworteten: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
Das zweite Bild, das dieser bewegende Text, dieses bewegende Evangelium, diese Offenbarung beschreibt, ist neben dem Bild des Lammes das Bild des Löwen. Und auch das erscheint schon zuvor im Alten Testament. Wir mögen dem beschriebenen Urteil Gottes über unserem Leben vielleicht gleichgültig gegenüberstehen. Das mag auch heute Morgen so sein, dass du hier sitzt und du denkst, ich nehme das wahr, aber das berührt mich letztlich nicht. Dass Gott ein Urteil über dein Leben hat, dass dieses Urteil in dem Buch des Lebens steht, in dem wir geschrieben stehen, zur Erlösung oder zur Verwerfung. Zur Erlösung, weil wir in Christus berufen sind, zu ihm zu gehören, und zur Verwerfung, weil wir uns gegen ihn, gegen seine Liebe und gegen seine Maßstäbe entschieden haben. Darum ist das Gerichtsurteil Gottes über unserem Leben kein willkürliches Verhängnis. Sondern es ist heute der Tag, an dem Jesus ruft, an dem er sich uns vorstellt. Es ist diese Passionszeit, in dem er sich uns wieder zeigt, als der, der uns einlädt. Der uns einlädt, das Leben zu finden hier und in Ewigkeit. Ich sagte schon, dass die Meinung ja sehr verbreitet ist, wenn das Leben hier auf der Erde gelingen würde, dies Leben hier zu bewältigen, wenn uns das gelingt, dann sei das Leben doch gelungen. Wenn ich meinen Alltag schaffe, mich von einem Tag zum anderen hangle, nicht schwer krank werde, und irgendwie auch anständig bleibe, dann ist es doch gut mit diesem Leben. Die Bibel teilt diese Sicht nicht. Johannes glaubt an das Leben nach dem Tod und er sehnt sich nach bleibender Gemeinschaft mit Gott über den Tod hinaus. Wir glauben als Christen, das verkündet uns die Bibel, das macht sie uns bekannt, dass Gott uns Menschen, dich und mich und alle Menschen zu diesem Leben gerufen hat. Aber nicht, damit wir irgendwann wieder vergehen, wie das Laub, das bald ausschlagen wird und dann wird es auch wieder vom Baum abfallen und dann war es das. Sondern du bist berufen zum Leben und dir ist das Leben geschenkt, damit es einmündet in die Gemeinschaft mit Jesus Christus schon hier und hinausträgt in die Lebensverbindung mit ihm in der jenseitigen Welt. Wir haben keinen Einblick in diese jenseitige Welt. Wir können uns das nicht ausmalen und das Buch der Offenbarung tut es in vielen und vielerlei Bildern. Aber all das will uns nur sagen, deine Lebensbestimmung ist es, zu Gott zu gehören. Deine Lebensbestimmung ist es, nicht hier einigermaßen gut durchzukommen, anständig, ohne groß krank zu werden, von einem Tag zum anderen. Sondern deine Berufung, die Berufung über deinem Leben ist es, mit Jesus Christus Gemeinschaft zu haben, weil er sich nach dieser Gemeinschaft mit dir sehnt. Darum hat er dich zum Leben gerufen, dass du ihm ein Gegenüber seist. Und so endet dann dieser zweite Teil ja auch so, dass alle Kreatur anbetet. Alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, im Meer. Ein irgendwie ja merkwürdiges Bild, alle Geschöpfe, also Baum und Strauch, Krokus und wie heißen die Weißen? Schneeglöckchen, danke. Alle beten an, alle Tiere, alle Fische.
auf die ganze unsichtbare Welt. Alle beten an. Gott schafft, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Darum sind wir im Leben. Und uns als Menschen hat er es geschenkt, mit ihm schon jetzt durch das Gebet in Verbindung treten zu können. Und so vollendet sich im Grunde die Berufung des Lebens in dieser Vision, dass alles Geschaffene Gott anbetet. Das Alte Testament kann schon sagen, dass die Bäume auf dem Libanon in die Hände klatschen. Auch so ein tolles Bild. Sie klatschen in die Hände, sie feiern mit, sie loben ihren Gott. Johannes glaubt, dass unsere Versöhnung mit Gott Realität geworden ist. Und wir glauben das auch, dass diese Versöhnung mit Gott schon Realität geworden ist. Alle Evangelien, ja praktisch die gesamte Bibel handelt davon. Es geht um unsere Rettung. Und nichts verdeutlicht das mehr als die Passion Jesu. Dies Leiden Jesu in der Passionszeit, das wir uns hier vor Augen führen, in dieser Passionszeit verdeutlicht wie nichts anderes, dass es Jesus darum geht, Menschen zu retten, dass es Gott darum geht, Menschen in die Gemeinschaft mit sich zu rufen. Und dass es ihm nicht darum geht, das Leben hier möglichst angenehm zu machen. Und darum ist die Botschaft des Evangeliums verkürzt, wenn wir darauf allzu viel Wert legen und sagen, hast du Jesus, geht's dir besser. Gerade die Passion Jesu, aber auch das Öffnen der Siegel zeigt uns, dass es genau das Gegenteil sein kann. Das Leben mit Gott, die Verbindung mit Jesus Christus kann Entbehrung bedeuten, kann Schmerz bedeuten, Leid. Und wie viele Menschen, wie viele Christen dieser Welt leiden, wie viele Menschen unserer Zeit, wie viele Christen werden heute gefoltert. Es geht um unsere Rettung, es geht um unsere Erlösung und nichts verdeutlicht das mehr als die Passion Jesu. Es bedarf der Kraft eines Löwen, uns aus dem Verhängnis des Todes und seiner Gewalt zu befreien. Und damit sind wir beim zweiten Bild. Es bedarf der Kraft des Löwen, aus dem Verhängnis des Todes und seiner Gewalt zu befreien. Worin besteht diese Kraft des Christus? Warum ist das Lamm zugleich der Löwe? Opfern bedeutet etwas anerkennen. Das ist im ganzen Alten Testament und Neuen Testament so. Wer etwas opfert, der anerkennt damit etwas. Was wir anerkennen als Christen ist, dass wir vor Gott schuldig sind. Und Opfern bedeutet dann, dass wir dieses Anerkennung in irgendeiner Gestalt vor Gott darbringen. Also, dass wir es sichtbar werden lassen. Im Alten Testament standen dafür die Vielzahl der Opfer. Opfer bedeutet niemals, dass wir einen Handel mit Gott treiben, ihm was abkaufen und dann sagt er, na, jetzt hast du ja genug bezahlt, 3 Lämmer, okay. 2 Tauben, 1 Bulle. Darum geht es nicht beim Opfer, auch im Alten Testament nicht. Gott wird nicht ausgezahlt, sondern Gott ist der, der für uns zahlt, der sein Leben für uns gibt, zur Erlösung der vielen. Das Opfer anerkennt unsere Sünde. Und das Opfer Jesu anerkennt, dass wir alle schuldig sind vor dem heiligen Gott. Jesu Opfer ist aber auch Gabe. Und zwar seine Gabe ist die Hingabe an den Willen des Vaters. Jesus stirbt, weil er mit dem Willen des Vaters eins ist. Denn wie nicht der Sohn auf Rache sinnt und nicht das Lamm auf Verderben aus ist, so ist es der Vater auch nicht. Jesu Hingabe an den Willen des Vaters ist es, sein Leben für uns hinzugeben. Die Gabe des Opfers Jesu ist also eine zweiseitige Hingabe. Die Hingabe seines Willen an des Vaters, die Passion zu leiden. Und es ist die Hingabe seines Lebens für dich. Hingabe des Lebens Jesu für dich, nicht für Gott. Jesus hat sein Leben für dich geopfert. Er starb für dich am Kreuz. Er hat all diese Schmerzen für dich und für mich geduldet. Er hat sich für dich hingegeben. Und darum sagt der Eingangsvers, haben wir heute gehört, Wochenspruch dieser Woche. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, durch eure Opfer oder was auch immer ihr euch einfallen lassen könntet. Ich bin nicht gekommen, damit mir gedient werde, sondern ich bin gekommen, um euch zu dienen, um mein Leben zur Rettung zu geben für die viele. Mich schmerzt immer sehr, wenn ich Menschen über das Opfer Jesu reden höre, manchmal auch Christen, die es in einer strengen Verrechnungseinheit darstellen, weil es einfach dem Evangelium nicht entspricht. Jesus Christus starb für dich. Sein Opfer hat er für dich gegeben. Ich glaube, Gott wäre auch ohne uns irgendwie ganz gut zurechtgekommen. Aber er wendet alles, alles daran, dass wir Leben haben in Ewigkeit. So ist Jesus das Lamm Gottes zugleich der Löwe aus dem Stamm Juda. Und das steht im 1. Mosebuch bereits, Kapitel 49, Vers 9. Da ist der Löwe oder der Stamm Juda als Löwe beschrieben, der nicht überwindet werden wird, sondern aus dem die Verheißungslinie der Gnade Gottes hervorwachsen wird. Später dann in David, dem Spross Isais. Aber hier ist der verheißene Spross und König und die Wurzel Davids, Jesus. Jesus ist hier die Wurzel, der Spross, aus dem das Leben erwächst. Und vor diesen Herrn werden unsere Gebete getragen. Und himmlische Wesen stehen dabei uns zur Seite. Diese 24 Ältesten, diese bringen Schalen mit Weihrauch, goldene Schalen mit Weihrauch, das sind die Gebete der Menschen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Sie bringen diese Schalen vor das Lamm. Darüber kann man jetzt auch wieder eine Menge denken. Aber was ich bewegend finde, ist, wir haben Fürsprecher in der himmlischen Welt für unser doch manchmal sehr kümmerliches Leben, für unsere kümmerlichen Anliegen. Die sind gehalten, gefangen wie in einem Gefäß, wie Schalen im Weihrauch vor Gott getragen. Ein wunderbares Bild. Der Löwe ist stark, unsere Gebete aufzunehmen. Und darum ist er auch der Einzige, der die Majestät trägt, der wir anbetend unsere Opfer bringen. Und jetzt noch einmal, was sind denn unsere Opfer, die wir Jesus Christus bringen? Die Opfer, die wir Jesus Christus bringen, sind nicht die Stunden, die wir irgendwo abarbeiten, zum Beispiel. Heiligung besteht ja nicht darin, dass wir irgendwelche Dienste absolvieren. Je voller der Terminkalender, desto heiliger. sondern die Opfer, die wir Jesus Christus darbringen, bestehen einfach darin, dass wir unsere Gebete ihm geben, uns ihm hingeben und sagen, alles verdanken wir dir und deswegen bringen wir dir auch alles. Wir bringen dir unsere Bitten, wir bringen dir unsere Fürbitten, wir bringen dir unser Lob. Unsere Gaben sind Dank. Glaubst du, bist du zu Gottes Eigentum geworden? Auch das lesen wir ja hier. Denn das sind die Gebete der Menschen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Also wenn du glaubst, bist du Gottes Eigentum. Persönlich erlöst sind wir als Gemeinde und Christen Gottes Eigentum. Ich finde, auch dies öffnet uns noch einmal, wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, einen ganz neuen Horizont, der für uns wichtig ist. Wir gehören nicht uns selbst. Das Leben ist verliehen. Wir sind Gottes Eigentum geworden durch die Taufe, durch den Glauben, durch die Taufe auf den dreieinen Gott sind wir sein Eigentum geworden. Das heißt, wir haben unsere Eigentumsrechte an ihn abgetreten. Und so sind wir untereinander verbunden, hier in der Gemeinschaft der Christen dieser Gemeinde, aber auch mit den Christen, mit dem Eigentumvolk Gottes weltweit. Und was uns zusammenstellt, ist, dass niemand von uns sich selbst gehört. Und deswegen kann uns auch nicht auseinanderbringen, was uns unterscheidet. Ich sag's mal in einem Bild: Wenn es Gott gefallen hat, Krokusse zu machen, Schneeglöckchen und Narzissen, dann hat es ihm genauso gefallen, Bärbel zu machen, Rolf und Peter. Alle anders, aber alle sein Eigentum. Es hat ihm gefallen, junge Menschen zu haben und alte. Menschen in der Lebensmitte und darüber hinaus. Es hat ihm auch gefallen, die Ungeborenen zu schaffen und zu sehen. Eigentum Gottes sind wir. Und darum beten wir gemeinsam diese Majestät des Christus an. Ihm bringen wir unsere Gaben, unsere Opfer, als Dank, als Fürbitte, als Gebet. Und immer mehr stimmen in dieses Lob Gottes und die Gebete ein, und darum laden wir Menschen und immer mehr Menschen zum Glauben ein, damit diese Schar derer, die anbeten, unüberschaubar groß sein wird, wie wir es hier lesen. Und die jetzt noch unterdrückte Gemeinde Jesu weiß, dass sie einmal mit Jesus herrschen wird. Und darum lasst unsere Gebete für Gott, zu Gott, auch gerade für die Menschen bringen, die um seines Namens willen leiden. Wir tun es ja nicht. Aber die vielen brauchen uns, dass wir für sie eintreten, damit unsere Gebete getragen werden von dem Ältesten zum Thron des Vaters. Amen.
Du lebst und leben sollen nun auch wir, und für das Leben kämpfen wir mit dir. Lied der Löwe und zu von Juda, Christus, der eigentlich für uns gekämpft hat, damit wir leben können, Christus, der ja, durch den wir auch kämpfen, um deutlich zu machen, er ist der Herr, er ist derjenige, der der Welt die Erlösung bringt. Musik.
großes Meer, unfassbar groß bist du, Herr.
Sonntag gibt es auch heute noch mal ein paar Sachen, auf die wir besonders hinweisen wollen. Und dazu gehört auch, dass für alle diejenigen, die heute zum ersten Mal hier sind, die Möglichkeit besteht, am Ende des Gottesdienstes jetzt, an dem Informationsstand, wo die Gabi von Dewitz jetzt schon steht, wo das große I drüber ist, sich Informationen über unsere Gemeinde zu holen. Sie sind herzlich eingeladen. Heute nach dem Gottesdienst findet der Alpha-Kurs für die Teens wieder statt. Ich denke, die sind darüber auch informiert. Pastor Arne Völkel wird jetzt vom 22. bis 26. März an der theologischen Woche in Eversbach teilnehmen. Deshalb fällt das offene Pastorenbüro jetzt am 24. März aus. Nächsten Sonntag haben wir einen besonderen Gottesdienst. Freuen wir uns auch schon sehr drauf. Dann wird nämlich die Gemeinde Dortmund West ihren Festgottesdienst feiern zur Gemeindegründung. Finde ich ein schönes Datum am Palmsonntag. Am Montag, den 29. März, das ist also Montag in einer Woche, werden wir nochmal einen Bibelabend haben. Lebensmitte als geistliche Aufgabe. Am Dienstag, den 30. März, beginnen unsere Passionsandachten. Und am Karfreitag endet das mit dem Abendmahl. Ostersonntag gibt es dann um 7 Uhr morgens eine Osterandacht, wer da hinkommen möchte. Eine ganz tolle Sache. Und um 8 Uhr danach, für diejenigen, die mit leerem Magen gekommen sind, ein Frühstück. Dazu muss man sich aber anmelden bei der Gabi von Dewitz. Wie gesagt, die steht hinten am Informationsstand und sie bittet darum bis zum 28. März. Dass man das tut, wenn man an diesem Frühstück teilnehmen möchte. Dann ist aber um 10 Uhr auch ganz normaler Ostergottesdienst. Die anderen Dinge liegen noch in etwas weiterer Ferne. Am 17. April, das ist ein Samstag, findet der Impulstag Stille in der FEG Gummersbach, Dieringhausen statt. Auch da muss man sich zu anmelden. Vielleicht, wer das noch nicht getan hat, wir sind ja als Gemeindemitglieder aufgefordert worden, nochmal zu einer Bestätigungswahl für die Gemeindeleitung. Und wer das noch nicht getan hat, diesen roten Zettel auszufüllen und entsprechend einzuwerfen, der möge das bitte tun bis spätestens den 11. April, das ist der letzte Sonntag der Osterferien. Dann gibt es an dem Samstag, den 24. April, gleich zwei Dinge, einen FEG-Frauentag in Marburg und einen Tag der offenen Tür beim Stern im Norden. Wer das Projekt noch nicht kennt, ist ganz herzlich eingeladen, sich das an dem Tag anzugucken und dort auch mal einfach sich anzuschauen, wie wichtig das für diese Stadt Dortmund ist. Jetzt bitte ich gleich Pastor Arne Völkel nochmal nach vorne, um uns den Segen zu sprechen, aber auch diejenigen Mitarbeiter, die zum Gebet heute da sind, sie schon mal sich hier vorne hinsetzen, und ich lade alle ein, die irgendwas auf dem Herzen haben, dass sie es in Anspruch nehmen. Es ist einfach unheimlich gut, wenn wir das hier lassen können und vor Gott bringen können. Wer gestern auf den Kalender geguckt hat, hat gesehen, dass der Frühling angefangen ist. Seit 18.32 Uhr habe ich im Heute-Journal gehört. Das ist immer der Tag, auf den ich mich am meisten freue nach Weihnachten. Und ich habe gestern mit unserem Sohn Paul 120 Osterglocken auf dem Markt geholt. Die stehen hier vorne am Ausgang. Und unsere Söhne freuen sich jetzt gleich, ihnen eine Osterglocke in die Hand zu geben. Es soll ein Zeichen sein, dass sie das, was sie heute gehört haben, mitnehmen in diese neue Woche. An die Passionszeit, die jetzt beginnt. Und ungefähr die Hälfte davon habe ich beschriftet mit einem Vers aus der Offenbarung. Mehr habe ich gestern Abend bis 10 Uhr nicht geschafft. Diejenigen, also die das nochmal... die das nochmal als Erinnerung mitnehmen möchten, die müssen dann eine Osterglocke nehmen, wo so ein Zettel dran hängt. So, und jetzt bitte ich Pastor Arne Völkel nochmal nach vorne.
Ja, noch ein persönliches Wort. Nicht, dass ich nächsten Sonntag um 10 Uhr hier alleine stehe. Also hier findet natürlich auch ein Gottesdienst statt. 10 Uhr, 11 Uhr in unserer Tochtergemeinde. Und dazu darf ich vielleicht noch sagen, es werden sehr viele Gäste erwartet. Und wenn ihr bisher noch nie dort wart, dann ist dieser Tag nicht der geeignete, das in die Wirklichkeit umzusetzen. Sondern das könnt ihr dann später nochmal machen. Wir haben nämlich gar nicht so viel Platz. Gut. Also das hat mir Klaus gesagt, deswegen... Jetzt stehen wir bitte auf und wir bitten Gott um seinen Segen. Den hören wir aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10. Das bezeugt uns auch der Heilige Geist, der sagt: Das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit euch schließe, spricht der Herr. Ich lege meine Gesetze in euer Herz und schreibe sie in euren Sinn. An eure Sünden und Übertretungen denke ich nicht mehr. Wo aber die Sünden vergeben sind, da gibt es auch kein Sündopfer mehr. Denn wir haben die Zuversicht, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. So segne uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.